So, wir fangen jetzt an, ja?
Läufst du?
Ja, ich laufe tatsächlich gut. Schon.
Ich muss gestehen, dass ich das, dass ich erst wieder so ein bisschen Nachhilfe brauche. Ja. Können wir vielleicht irgendwie nochmal, wir hätten entweder einen kleinen Kurs machen sollen vorher,
ja.
Oder vielleicht brauchen wir so einen Coach, der hier im Hintergrund steht und nochmal so Handzeichen gibt, so ein bisschen so Flöße, weil wir haben das so lange nicht gemacht, dass ich schon gar nicht mehr richtig weiß, wie das funktioniert.
Ja, also wir versuchen
wobei
einfach
so ein paar Sachen, ist das wie Fahrradfahren?
Ne, weiß ich nicht.
Also ich glaube, manche Sachen verlernt man ja einfach nicht, ne?
Ne, eigentlich nicht.
Nee.
Wobei wir das ja nie richtig konnten. Deswegen, also wir versuchen es mal einfach mit einem Hallo oder so und dann geht es einfach mal los. Ich sage nämlich jetzt herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gemischten Tüte. Ein frohes neues Jahr, nämlich wir haben nämlich nur dieses Jahr noch gar nichts gemacht,
die faulen Schweine. Wir sind wieder da.
Wir sind wieder da und herzlich willkommen zur dritten Staffel. Ist ja der Wahnsinn, Fabi.
Ist das nicht sogar die vierte?
Nee, ist eigentlich die... Scheiße. Ja, nein.
Egal,
ich sag
also auf jeden Fall sind
das
wir...
Das dritte Jahr.
Ja, da sind wir doch eigentlich, liegen wir doch quasi in Time. Wenn wir jetzt nach Spielzeiten gehen, ne?
Ja.
Und das im Sommer anfangen würde, dann hätten wir jetzt gerade die neue Spielzeit. Dann haben wir zur Winterspause angefangen.
Ja.
Und dann ist halt jetzt quasi die vierte Saison.
So.
So muss man eigentlich denken.
Und schon klingt dann richtig gut.
Genau, vielleicht sind wir ja auch nicht so wie die Simpsons, die immer 26 Episoden machen, sondern wir sind eher so wie Stranger Things, die nur 11 Folgen machen pro Staffel. Mhm. Ist das so? Stimmt das überhaupt?
Nein.
Nee, egal. Aber wir sind dann, weißt du, eher so die mit wenigen Episoden pro Staffel. Dafür sind die alle gut.
Ja.
Könnte man einfach mal so
also behaupten. Nur mal ganz kurz, wir haben ja ganz viel Wind auf dem Mikrofon. Ich versuche das irgendwie zu regulieren, wobei ich da gar nicht viel machen kann. Wir stehen nämlich draußen.
Richtig, wir sind in Gelsenkirchen. Also zunächst mal, wir sind wieder da. Wir machen zwei, drei Sachen anders. Und ihr seid heute direkt live dabei bei dem ersten neuen Versuch. Denn wir haben uns für den Anfang sofort einen Premium-Gast ausgesucht und besuchen den gerade an seiner Arbeitsstätte in Gelsenkirchen. Und ich meine, viel schönere Arbeitsplätze gibt es nicht, als in Gelsenkirchen den Stölting-Harbor.
Das ich musste ein bisschen lachen, als ich gehört habe, gibt es so einen kleinen Hafen in Gelsenkirchen.
Ja, ein Sporthafen. Sporthafen in Gelsenkirchen. Und da sind wir. Und deswegen hört man vielleicht so ein bisschen Windrauschen und so, weil wir draußen sind.
Ja, draußen.
Das ändern wir aber gleich.
Ja, wenn es scheiße wird, gehen wir rein.
Ja, es gibt auch noch einen drin.
Ja. Bevor wir aber zu unserem Gast kommen, wollen wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, Fabi, warum wir so lange nicht am Start waren.
Ja.
Und was wir jetzt neu machen.
Ja.
Wir versuchen.
Genau, also das ist aber auch echt ein tiefschürfendes Ding. Ne? Also es hat einfach viele, viele Komponenten. Und das kann man auch, glaube ich, nicht so ganz, ganz kurz machen. Zumindest verdient es eigentlich nicht, das ist einfach so kurz abzureißen.
Nee.
Eigentlich ist es schöner, wenn man sich dafür ein bisschen Zeit nimmt. Das machen wir allerdings ein anderes Mal. Vielleicht fassen wir es einfach kurz zusammen mit... war halt eine schwierige Zeit.
Ja, für alle,
auch,
ne?
Ich meine, sowieso für alle. Es ging mir auch nicht gut.
Ja.
Und das musste man erstmal, da musste man erstmal kurz ein bisschen Pause machen und ich musste so eine ganze Menge Sachen nochmal verarbeiten.
Da sind ja viele, glaube ich, in so eine Corona-Depression verfallen.
Ja, das...
Und das ist bei dir, glaube ich, nicht ganz...
das ist nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Ja. Ich brauchte ein bisschen Hilfe. Und ich brauchte vor allen Dingen ein bisschen Abstand. Und viele Sachen waren auch... Ich persönlich hatte so das Gefühl, dass man nicht einfach so weitermachen kann, wie immer alles war. Und ich hatte auch tatsächlich nicht die Kraft und auch nicht das Gefühl, um jetzt alle zwei Wochen irgendwie alles wegzulachen und so zu tun, als wäre alles super und wir machen ja gute Laune. Wobei doch eigentlich alt gar nicht so dufte ist.
Mhm.
So, und deswegen habe ich einfach gesagt, ich brauche mal Pause. Wir machen erstmal nichts. Da sollten wir einfach nochmal drüber sprechen. So, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt dafür, aber das muss man nochmal aufarbeiten und ich kann mir auch ziemlich gut vorstellen, dass das gar nicht, dass ich damit halt auch offene Türen einrenne. Ne? Also es geht ja mit Sicherheit nicht nur mir so.
Also ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörer haben bestimmt ähnliche Erfahrungen gemacht und so. Wenn euch so richtig kacke ging, lass uns das auch mal hören. Wir wollen nämlich darüber auch nochmal in einer weiteren späteren Folge irgendwann nochmal reden.
Genau.
Heute nicht. Heute sind wir beim Didi hier. Aber wir kommen nochmal zu diesem Thema ganz bestimmt in einer der nächsten Folgen. Und dann wäre natürlich geil, wenn wir auch eure Geschichten dazu vorher vielleicht mal irgendwie lesen könnten, falls ihr darüber reden möchtet. Aber wir wollen also in den nächsten Folgen auch nicht mehr ganz so viel über uns reden, sondern lieber über die Leute, die wir treffen, mit den Leuten, die wir treffen, über die Dinge, die wir so lieben, das Ruhrgebiet und Currywurst und alles, was dazugehört.
Genau, also wir machen jetzt, wie ihr jetzt daraus schon gehört habt, werden die nächsten Folgen, die nächste Stufe der gemischten Tüte.
Eine Evolution ist das.
Yeah, genau. Ja, genau. Oder wie so ein Pokémon, der sich halt einen Schritt weiter ändert.
Das ist schön, ein schönes Bild, mag ich.
Ja, also ja. Wir waren.
Wie heißt unser Pokémon?
Ich kann.
Tyton.
Das ist gar nicht schlecht.
Tyton finde ich geil.
Aber Tyton klingt so wie die dritte Stufe. Also die eigentlich kenne ich nur Glumanda, Glutengo und Glurak. Das ist das einzige Pokémon, was ich in allen drei Stufen kenne.
Ich hätte Glutengo jetzt nicht mehr gewusst, aber Glurak und Glumanda hätte ich, da wäre ich noch dabei gewesen.
Genau, also von daher ist dann Glurak, ja. Tyton ist dann eigentlich quasi schon die Endstufe. Also wir müssen kleiner anfangen,
ja.
Aber auch egal. Also es wird jetzt, wir wollen jetzt in Zukunft ein bisschen mehr das Gespräch mit anderen Personen, mit Gesichtern des Ruhrgebiets, mit Bekannten, mit Berühmtheiten und so weiter noch weiter in den Vordergrund rücken.
So sieht aus.
Und deswegen, und weil wir ja auch ganz gerne mal über Fußball sprechen, haben wir uns heute einen besonderen Gast für den ersten Tag, für die erste neue Folge gesucht. Du hast gerade schon den Vornamen verraten.
Habe ich, ne?
Ja. Ja, es ist Didi Schacht, ehemals Kapitän der Schalker Zweitbundesliga-Mannschaft.
Ja.
Da werden wir gleich nochmal ordentlich nachhaken. Und aus angemessenem, aus aktuellem Anlass, so mit... Oh Mann, er fällt Guck mir gerade in Wort. Das kann man
Didi
nicht,
hört das, zu.
Das, das,
Im Hintergrund.
Das, das
Didi
hört
schon zu.
Der du warst, seinen, du warst seinen auch Wagen. In der ersten Liga, warst du Kapitän.
Ja.
Okay. Sorry.
Wir
wollten dich nur testen.
Ja, ja. Alles drauf, hier, alles drauf.
Also, wie ihr schon hört, wir haben einen Fußballer am Start.
Ja.
Und da wollen wir gleich ganz viel drüber sprechen und auch über alles andere.
So sieht's aus. Und deswegen sind wir hier mit Didi Schacht verabredet.
Denn der ist kein Fußballer mehr. Das habt ihr euch jetzt vielleicht auch schon irgendwie zusammenreimen können. Und sein neues Geschäftsmodell wird er uns gleich noch erklären. Das haben wir gerade aber auch schon verspeist.
Ja.
Also alles ein Traum.
Alles ein Traum.
Spielt
uns in die Karten.
Ja.
Fußball und Essen. Und wir, was genau da alles gleich noch dahinter steckt, erfahrt ihr gleich, wenn Didi endlich fertig ist mit Saubermachen. Und dann kommt er zu uns und dann geht's ab.
Genau,
dann
macht er seine Bude zu.
Genau.
Und dann setzen wir uns etwas windgeschützter hin und erzählen mal ein bisschen.
Also bleibt dran, wir machen einen kleinen Sprung und dann geht's jetzt weiter mit Didi. Have fun.
Ihr Günther wie immer, Rival ohne Unkümmerling.
Danke.
Na, was kriegst du denn?
Eine gemischte Tüte, bitte.
Ist egal, was da reinkommt.
Natürlich nicht, du Arsch!
Gemischte Tüte, der Podcast zwischen Hochkultur und Anne Bude. Mit Fabi und Jan.
Gemischte Tüte.
So, läuft denn der Turmmann schon?
Ja, wir laufen und wir sind jetzt drin.
Genau. So, und jetzt können wir noch mal ganz kurz, jetzt will ich noch mal ganz kurz sofort den Fehler von vorhin beheben. Didi war natürlich nicht nur in der zweiten Bundesliga, sondern auch in der ersten Bundesliga. Kapitän des FC Schalke 04. So, haben wir das schon mal kurz festgezurrt.
Das wollen wir noch mal festhalten.
Gut. Didi, bist du so lieb und stellst dich vielleicht kurz selber mal vor. Für den engagierten Zuhörer.
Ja, mein Name ist Dietmar Schacht. Alle nennen mich Didi. Ich bin 58 Jahre alt. Habe früher als Fußballer gespielt, als Profi beim MSV Duisburg habe ich meine Karriere begonnen, als E-Jugendlicher schon und dann den Sprung dort in die erste Bundesliga geschafft. Mit Spielern wie Bernhard Diet zum Beispiel, Rudi Seliger, die sicherlich den Älteren noch ein Begriff sind. Ja, von da aus bin ich weiter nach Südkorea gewechselt, nach Asien, habe dort gespielt. Bin sogar koreanischer Vizemeister geworden, was nicht viele von sich behaupten können. Von da aus dann zurück nach Berlin, Tennis Borussia Berlin, Arminia Bielefeld, dann auch ein kurzes Intermezzo in Bergisch Gladbach und von dort aus zu Alemannia Aachen. Und von Alemannia Aachen dann zum FC Schalke 04 zum Abschluss meiner Karriere. Nochmal eine tolle Zeit dort gehabt. Aufgestiegen von der zweiten in die erste Liga, bis ich dann meine Karriere aus gesundheitlichen Gründen Sportinvalide geworden beendet habe und habe dann meinen Fußballlehrer in Köln an der Sporthochschule gemacht und arbeite oder habe seitdem als Trainer gearbeitet, habe alles trainiert, von der zweiten Liga angefangen, als Cheftrainer bis runter zum Jugend-Kinderbereich, was ich nicht geschafft habe, im Männerbereich die erste Bundesliga zu trainieren. Dort habe ich es nur bis zum Co-Trainer geschafft. Allerdings habe ich im Frauenfußball die erste Bundesliga trainiert gehabt, den SC Bad 9a. Das habe ich auch noch hinbekommen. Ja, und dann habe ich mir vor 3 Jahren ein neues Hobby zugelegt, habe mir einen Imbisswagen zugelegt, wo es Currywurst gibt, 2 verschiedene, original Berliner oder normale Currywurst und mit 2 verschiedenen Soßen, normal oder pikant, Pommes Mayo. Ja, und damit bin ich unterwegs in Duisburg und in Gelsenkirchen am Stölting Haber. Ja, das macht mir Spaß, 3-4 Mal die Woche. Und ja, man trifft viele alte Bekannte wieder oder alte Bekannte kommen mich besuchen. Ist eine runde Sache und es passt. Und das Allerwichtigste, die Wurst schmeckt auch.
Das stimmt, also das können wir jetzt schon mal bestätigen. Das war eine super Einleitung. Im Grunde hast du jetzt schon mal das gesamte, hast du schon mal so 30 Jahre kurz überspannt.
Ein Riesenspektrum aufgemacht gerade, ja.
Genau, sogar 40 Jahre.
Ja, 30 Jahre
anfangen. Ja, wenn du mit der E-Jugend angefangen hast, dann sind ja schon fast 50 Jahre.
Aber heute ist ja ein besonderer Tag, ist ja der 24.08.91, ist ja 30 Jahre her, wo ich mein letztes Bundesligaspiel
ist nicht gemacht wahr. Habe. Ja. Das war doch gar nicht mehr niemals geplant.
Borussia Dortmund 5:2 gewonnen und danach.
Das ist, wie gesagt, heute vor 30 Jahren, exakt.
Vor 30
Leute, Jahren, ja. Was für ein Jubiläum. Das ist natürlich auch so eine Anekdote, die habe ich jetzt ungefähr 3-mal gelesen. Das ist in der Vorbereitung hängen geblieben.
Ja.
Da wollte ich eigentlich erst vorhin, später drauf kommen, aber es gibt ja diese Gerüchte, dass du eigentlich ja dieses Spiel schon gar nicht machen solltest, dieses Spiel gegen Borussia Dortmund, weil die medizinische Abteilung gesagt hat, das wäre besser, wenn du dich nochmal schonst. Oder vielleicht sogar nochmal eine komplett neue Therapie gemacht wird. Aber naja, du unbedingt spielen wolltest, weil er gegen die Zecken ging.
Ja gut, nicht nur, weil es gegen die Zecken ging, sondern das war auch so im Vorfeld des Spiels. Ich bin Samstag morgens aufgewacht und hatte wahnsinnige Schmerzen in meinen Sprunggelenken und meiner Achillessehne. Und dann bin ich, damaliger Trainer Alexander Ristic, bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, Trainer, ich glaube, ich kann heute nicht spielen. Ich habe solche Schmerzen. Dann hat er nur gesagt, Junge, warte ab, sind noch ein paar Stunden. Und wenn du die Rolltreppe runterfährst und alles Didi schreit, hast du keine Schmerzen mehr.
Ja.
Ja. Und dann habe ich mich nochmal spritzen lassen, Cortison. Ich habe über 100 Cortisonspritzen in meinen Sprunggelenken drin. Früher war das ja so, man musste spielen. Wenn der Trainer das wollte, hast du gespielt. Heute machen ja alle 5-6 Monate Pause. Das ist ja egal, spielt ja keine Rolle in der heutigen Zeit. Aber wir mussten damals Geld verdienen. Wir mussten spielen, um unsere Spiele zusammenzukriegen, weil wir auch eine Jahresleistungsprämie hatten, die gestaffelt war nach Einsätzen. Ja, und du wolltest natürlich auch deinen Platz immer wieder verteidigen, weil ist ja schon was Besonderes, wenn du zu den ersten 11 in der Bundesliga gehörst, die dann spielen. Ja, und als Kapitän habe ich natürlich auch immer eine Vorbildfunktion gehabt und wollte halt auch immer vorne weggehen. Das war so meine Marschroute. Ja, und dann war es so, ich bin dann, sagte der Trainer, mach dich warm dann. Dann sind wir runter zum Warmmachen, die Rolltreppe runter und Stadion war direkt Didi, als ich den Platz betrat. Aber nicht nur bei dem Spiel, das war immer so. Weil Didi ist ja auch einfach auszusprechen. und dann, dann habe ich mich warm gemacht und hatte wirklich keine Schmerzen mehr, komischerweise. Aber ich war ja auch betäubt, der ganze Körper.
Ja, und voller Adrenalin, ne?
Mit Derby und so. Adrenalin, Spritze, alles kam auf einmal. Und dann haben wir, haben das Spiel ja 5-2 gewonnen. Habe mich auch noch sensationell gefühlt danach und war alles gut. Abends auch 10:30 im Bett gewesen. Anderen Morgen wollte ich aufstehen. Ich kam nicht mehr aus dem Bett raus. Ja. Also unglaublich.
Also dann war dann quasi vorbei. Also du hast gemerkt,
da habe ich gemerkt, dass es nicht mehr geht.
Also hast du überhaupt das Gefühl gehabt, dass du einfach jetzt noch ein Spiel machst, dass du einfach jetzt du schläfst aus, gehst zum nächsten Training, läufst dich warm.
Ja, aber ich bin gar nicht mehr aus dem Weg gekommen, mehr hochkommen. Mein ganzer Körper war wie gelähmt.
Das war dann klar,
ich hatte richtig Schmerzen, ich konnte nichts mehr machen. Ich musste dann den Trainer anrufen. Ich sage, ich kann nicht. Und so hatte ich das dann längere Zeit. Einige Tage hingezogen und war aber schon Dienstag das nächste Spiel wieder, was ich natürlich nicht machen konnte dann in Stuttgart. Und dann ist der Prozess vorangeschritten, habe dann nochmal 2-3 Versuche gemacht mit dem Training, um wieder ranzukommen, aber musste immer wieder aufgrund Schmerzen und gesundheitlicher Probleme abbrechen halt.
Ja. Hast du noch kein weiteres Spiel gemacht? Das war dann
ich habe dann kein weiteres Spiel, war mein letztes Spiel. 24.08.91, ja.
Wie schlimm war das für dich? Also du warst ja eigentlich, du bist quasi, wenn du sagst, du bist aufgewacht und das Knie tat weh, dann bist du ja quasi von 100%.
Sprunggelenk,
nicht Knie. Oder du bist von 100% bist du eigentlich quasi rausgerissen worden. Und dann war...
Nee, das war sicherlich was schlimm. Das ist natürlich, du bist in der ersten Bundesliga mit dem FC Schalke 04. Ich war zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt, hätte mindestens noch 3 Jahre spielen können, ja. Sage ich mal so, wie ich Fußball gespielt habe. Hätte ich noch 3 Jahre gemacht, 2 oder 3, weiß man nicht. Aber ich hatte das große Glück halt, dass dann Alexander Ristić in Köln an der Sporthochschule nachgefragt hat, ob noch ein Platz frei ist beim Fußballlehrgang. War ein Platz frei und ich konnte dann dort meinen Fußballlehrer machen. So war ich dementsprechend abgelenkt. Ja, und hatte dann das große Glück, dass ich dann auch direkt Co-Trainer beim Wuppertaler SV geworden bin, nachdem ich meinen Fußballlehrer gemacht habe. War auch, oder normal hatte ich auch schon klar, hier auf Schalke Co-Trainer zu werden, aber da hat sich Klaus Fischer sich dann kurzfristig umüberlegt und hat einen Kollegen genommen, den er schon länger kannte als mich. Ja, und aber ich hatte dann, wie gesagt, das große Glück, direkt beim Wuppertaler SV in der zweiten Liga als Co-Trainer zu arbeiten und bin dann auch 8 Monate später Cheftrainer in Remscheid geworden, beim FC Remscheid in der zweiten Liga. So war für mich jetzt der Übergang recht geschmeidig, so dass ich nicht in ein tiefes Loch gefallen bin. Sicherlich hast du, sag mal, während der Zeit des Fußballlehrgangs warst du sicherlich beschäftigt, aber es gab ja auch immer ein Wochenende. Und dieses Wochenende bin ich dann halt zu jedem Spiel hin, habe mir immer angeschaut. Ja. Und habe mir schon gewünscht, dass ich natürlich dann auch selber da noch gestanden hätte. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Ja. Hättest du, wenn du vorher gewusst hättest, dass das Spiel gegen Dortmund, ich sag mal so, dein letztes Spiel ist und dich wahrscheinlich letztendlich komplett, böse gesagt, kaputt gemacht hat, hättest du, wenn du das vorher gewusst hättest, wärst du angetreten oder nicht?
Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt, wenn mir unser damaliger Arzt gesagt hätte, pass auf, mach das Spiel Pause und in der nächsten Woche bist du wieder da.
Ja.
Dann hätte ich sicherlich das Spiel pausiert, ganz klar. Auch wenn es schwer gefallen wäre. Aber ich hätte danach dann noch zig Spiele gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dieses eine Spiel jetzt das Entscheidende war, das ich jetzt nicht mehr machen konnte. Ich glaube, das war ein schleichender Prozess.
Ja, so ein Sprunggelenk geht ja nicht von heute auf morgen.
Sprunggelenke, kaputt, ne? Da ist Arthrose drin, ja. Genau wie mittlerweile in den Knien auch Arthrose ist. Und das ist einfach so. Das ist, ja. Da habe ich mir aber dann im Nachhinein auch nicht viele Gedanken mehr darüber gemacht.
Also besser so wahrscheinlich.
Ja, wenn man da noch anfängt zu überlegen. Ich habe eher daran gedacht, wieder ranzukommen, aber ich merkte dann natürlich auch, ist egal, was ich mache, es wird nicht viel besser. So.
Jetzt hast du gerade erzählt, dass du nicht nur in Südkorea warst, sondern du hattest vorher eigentlich schon ein paar Stationen als Spieler. War das vielleicht auch deswegen dann so ein bisschen weniger schlimm, weil du einfach schon so viel erlebt hattest, also oder zumindest, oder war das vielleicht sogar auch schon so ein bisschen, war das okay, weil du schon auf eine tolle Karriere zurückblicken konntest, oder hattest du,
wie kam es überhaupt dazu? Man hat ja überall seine Höhen und Tiefen, ist egal, wo man ist, man erlebt schöne Sachen, man erlebt weniger schöne Sachen. Ich habe eine Menge erlebt, war im Ausland, sag ja, die Geschichte in Südkorea hat sicherlich mein Denken, ich war 22 Jahre alt, als ich dort war. Wenn man dann so weit weg ist, dann fängt man, kriegt man eine andere Lebenseinstellung, was man da so mitbekommt von dem Ganzen. Man sieht auch manche Sachen geschmeidiger, wenn man dort ist und wieder nach Hause kommt. Weil die Koreaner sind ja auch, und ist ja auch ein Volk, was sehr strebsam und fleißig ist. Und ja, das hat mich schon sicherlich geformt. Aber ich sag mal, an für sich bin ich ja auf einen Höhepunkt abgetreten.
Ja.
Mit dem Spielen und konnte nicht mehr. Aber sicherlich hätte ich trotzdem noch gerne ein paar Spiele gemacht. Aber ich habe auf jede Station tolle Erlebnisse gehabt, habe aber auch auf jede Station das ein oder andere erlebt, wo ich gesagt habe, ist unglaublich. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben und habe das auch in meinem Buch dann zum Ausdruck gebracht.
Ja. Wie kam es überhaupt dazu, dass du aus Duisburg nach Südkorea gegangen bist?
Ja, das war ganz komisch damals. Ich hatte ein Vertragsangebot vom MSV bekommen. Das hat mir nicht zugesagt. Ich fand, das war ein Angebot, das war schon eine Frechheit. Das habe ich dann zerrissen und habe das dem Zuständigen damals in die Hand gegeben. Ich sage, hier kannst du wieder zusammensetzen und setze nur oben einen anderen Namen ein und kannst dir dann jemand anders geben, einen aus der Jugend oder was. Weil das Problem ist ja, ich bin ja in der E-Jugend, von der E-Jugend angefangen. Und also war ich immer der Didi. Und dann denken die natürlich, ach, der ist hier zu Hause. Für mich gab es auch nichts anderes als MSV Duisburg. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal den MSV verlasse. So, aber dann bekam ich auch ein Angebot aus Hessen-Kassel. Die waren damals auf dem Weg in die erste Liga, waren am vorletzten Spieltag Erster. Damals sind die ersten 3 nach oben gegangen und sind am letzten Spieltag Vierter geworden. Ach. Aber ich hatte nur einen Vertrag für die erste Bundesliga. So, also war der Vertrag in dem Moment nichtig. Ja, und wir hatten mit Duisburg zum Abschluss ein Spiel gegen die südkoreanische Nationalmannschaft gemacht. In diesem Spiel bin ich den Leuten wohl aufgefallen. Habe ich wohl ganz ordentlich gespielt, weil ich 2-3 Koreaner durch die Gegend geworfen habe. Ja, und dann...
Ja. Die sind ja auch generell erstmal ein bisschen kleiner, ne?
Ja, das meint man, da gab es auch große. Da gab es auch große. Ja, man meint das nur. Man meint das nur. Und okay. dann war der damalige Trainer des MSV Duisburg, Luis Zacharias, der hat ja dann auch aufgehört. Und auf einmal rief er mich an und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, nach Südkorea zu wechseln. Da habe ich erst gedacht, wer versteckte Kamera, da wird abgehört, das Gespräch oder sonst irgendwas, weiß man ja nicht.
Es ist jetzt auch nicht so, dass mir spontan ein südkoreanischer Verein einfällt.
Überhaupt gar nicht.
Nee, Posco Pohang hieß der Club.
Ja, genau.
Stahl- und Eisenfirma. Ja, die gehört. Riesig bekannt überall. Mittlerweile großer Asienmeister. Also wirklich eine tolle Mannschaft mittlerweile. Toller Club.
Okay.
Und und dann kam dieses Angebot. Dann habe ich mich mit den Koreanern, es gibt ja in Leverkusen und in Düsseldorf eine koreanische Truppe, die dort rumläuft, oder viele Geschäftsleute auch, und die haben sich dann mit mir in Verbindung gesetzt, haben uns getroffen, einmal, zweimal. Finanziell war das damals ein sensationelles Angebot, da war der Dollar war noch 3 D-Mark zu dem Zeitpunkt, es gab $3,000 netto, es waren schon mal 9, dann gab es noch Prämie nach jedem Spiel ausgezahlt, also war richtig schönes Geld, und du brauchtest dort kein Geld, also das war... Ja, also habe ich dann gemacht.
Gestellt gekriegt,
ja, hast du alles gestellt bekommen. Ich habe einen Fahrer gehabt, der mich zum Training gefahren hat. Ach, alles. Ich habe ein Apartment gehabt mit 5 Schlafzimmer. Ich habe jede Nacht in ein anderes Schlafzimmer geschlafen, weil ich gedacht habe, schlaf mal ein bisschen Abwechslung rein, da bringen wir in dein Leben.
Ja, so, und dann geht das aber ja nur mit Dolmetscher vor Ort, ne?
Na, Englisch.
Englisch geht, ja.
Ja, Englisch-Trainer konnte Englisch, die Spieler konnten auch ein bisschen Englisch.
Okay.
Aber im Fußball kommst du auch so klar. Also das ist, obwohl die erste Zeit war schwierig, die haben mich die erste Zeit nicht angespielt, so die ersten 3-4 Wochen.
Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, da kommt jetzt ein Typ aus dem Ruhrgebiet.
Ja. Ja,
ne?
Ja.
So ein Hühne.
Also dat und wat verstehen die nicht.
Da kommen die schon mal eher. So, das kommt schon mal, das ist schon mal ganz schlecht. Und dann müssen die da mit dem Kollegen aus Deutschland klarkommen. Das ist erstmal was.
Ja, der Knaller.
Aber ist
der,
da kommen ja richtig Kulturen treffen
ja auch.
Das ist ja ganz anderes.
Ja, auf jeden Fall. Der Knaller ist aber, die haben mich, wie gesagt, die ersten 3-4 Wochen gar nicht angespielt, weil die gelesen haben, was ich verdiene. Da haben die schon gedacht, der kriegt hier die dicke Kohle und wir spielen hier, was ich sag jetzt mal, für $1,000. Mhm. So. Ja, und dann bin ich zum Trainer gegangen. Ich habe gesagt, wenn das so weitergeht, fahre ich nach Hause. Schluss.
Ja.
Ich sag, was soll ich? Ich bin nur am Laufen wie ein Weltmeister. Wir haben am Tag 2,5-3 Stunden trainiert, aber am Stück. Weil er denen erzählt hat, das wäre so in Deutschland, weil er hat seine Lizenz in Deutschland.
Ist so gewohnt.
Da habe ich gesagt, hör mal, das stimmt überhaupt nicht. So. Ja, auf jeden Fall, ich war immer in Hotels dann, wir waren viel unterwegs und waren auch in so einem, sag mal, in Korea ist das so, dass die Firmen so ein eigenes Zentrum haben, wo du dann lebst auch zu dem Zeitpunkt, so eine Art Trainingslager. Bist immer in dem Camp drin, alles wird zusammen gemacht. Mittagspause haben die einen Billardsaal, da stehen 30 Billards drin und alles. Naja, auf jeden Fall, vom ersten Meisterschaftsspiel, ich sag, so geht das nicht. Dann hat der Trainer aber mit der Mannschaft gesprochen. Wir spielten dann das erste Spiel, gewannen 1-0 und ich machte das Tor.
So.
Danach sind wir wieder zurück ins Hotel und ich denke, wo sind die immer alle abends? Ich sehe die alle gar nicht, ne? Tagsüber haben die alle immer gepennt.
Okay.
Ich habe tagsüber nicht gepennt, konnte ich ja nachts nicht schlafen. Ne?
Ja.
Aber die waren am Pennen. Ja, und dann komme ich unten in die Bar rein, Hotel, und waren die alle am Feiern, Party machen, aber keiner hatte mich da irgendwie zugenommen. Ne? Ja, und dann haben wir da Party gemacht und dann haben wir da uns eingeschnasselt und von dem Tag an war ich der Kumpel.
Ja, alles klar.
Da ging da die Post ab, dann sollte ich immer da hingehen. Die wollten nur im Hotel nur noch wohnen und ich habe immer gesagt, wenn wir im Hotel wohnen, gewinnen wir. Wir sind nur noch in ein Hotel gegangen. Die hatten Spaß, brauchten nicht immer in dem Camp.
Ja.
Wir haben unsere Spiele gewonnen und sind dann, wie gesagt, der größte Erfolg zur damaligen Zeit war koreanischer Vizemeister. Ja, und dann hat man mir einen 5-Jahres-Vertrag angeboten. Ich wäre wirklich als Millionär nach Hause gekommen, aber ich muss sagen, ich habe meine Frau auch 2 Wochen runtergeholt gehabt, die hat sich das dort dann angeguckt, wollte wieder nach Hause und ich hatte auch Heimweh, ich wollte auch nach Hause, ich habe gesagt, so, ich möchte in Deutschland wieder spielen. Ja, und dann kommt der Knaller, dann komme ich zurück.
Nach wie langer Zeit, Inko?
Ich war insgesamt 4 Monate dort unten.
Ach, nur 4 Monate?
Weil die Saison ging nur 3 Monate.
Ah, okay.
Eine Woche Vorbereitung, 3 Monate Saison. Du spielst da zigmal gegeneinander.
Ja,
und da waren damals nur 8 Mannschaften in der Liga.
Ja.
Mittlerweile hat sich das auch geändert. Ja, und dann komme ich zurück. Ich hatte damals den Eckhard Krautzun, der war damaliger Trainer in Solingen. Den hatte ich versprochen, wenn ich zurückkomme, komme ich nach Solingen. Wollte mich unbedingt verpflichten. habe auch gedacht, so 30 Minuten von zu Hause weg, freut deine Frau sich auch, bist du nicht wieder weit weg und alles. Ja, dann komme ich zurück und ich war ja nicht informiert, was so los war in Deutschland. So, und nach 14 Tagen geht's Telefon, Eckart Krautzon hier. Ja, sagt er, ich habe ja gesagt, wenn du wieder zurück bist, hab gelesen, du bist wieder da, ich hol dich. Ja, super, sag ich. Wann soll ich denn in Solingen sein, sag ich. Wie, sagt er, in Solingen, hast du eine geraucht oder was? Sag wie, ich bin jetzt in Berlin Trainer. Aber bei Tennis Borussia. Ich sag, ach du Scheiße, wie sollst du das denn jetzt wieder zu Hause erklären?
Jo, ab nach Berlin.
Ich dann ab nach Berlin und die Frau da geblieben mit dem Jungen zu Hause, mit meinem Sohn. Ja, bin ich wieder nach Berlin, war ich erstmal wieder weg. Ja, und dann habe ich da gespielt und dann ging es weiter, wie gesagt, Bielefeld, was ich vorhin alles aufgezählt habe. Bis ich dann, bis Peter Neururer, das war auch so eine tolle Geschichte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, sollte ich in Wuppertal als SV-Spielertrainer werden. Ich habe in Bergisch Gladbach gespielt. Ich hatte einen Privatmann gehört, deswegen bin ich den Weg über die Amateurschiene gegangen, weil dann kriegt der Privatmann kein Geld. Damals konntest du dich reamateurisieren lassen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dann hatte ich von Bergisch Gladbach, da war damals Manfred Ommer. Vielleicht sagt er, das war Leichtathlet, Hürdenlauf, Olympiasieger, also war eine relativ große Nummer. Und der war dort der Hauptsponsor. Die haben mich dann dorthin geholt, habe ich dort gespielt. Und dann sollte ich in Wuppertal SV Spielertrainer werden. Dann haben wir aber vorher mit Bergisch Gladbach gegen Wuppertal SV gespielt. Boah, die Zuschauer waren nur am Pfeifen und am Schimpfen, wenn ich am Ball war. Und dann habe ich Wuppertal SV nachher gesagt, ich komme nicht zu euch, das ist ja hier anstrengend in eurem Verein, das geht ja gar nicht, hör mal. Und wie soll das denn das werden? Ja, dann hatten die natürlich nicht so viel Verständnis. Und dann gehe ich MSV Duisburg gucken, gegen Hertha BC damals, deutsche Amateurmeisterschaft war das. Und oben Tribüne saß dann Peter Neururer, Hermann Gerland und wie sie alle hießen und heißen. Ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Verein und dann sprach mich auf einmal der Peter Neuro in der Halbzeit an, hör mal, was machst du denn eigentlich jetzt? Hast du nicht Lust zu uns zu kommen?
Ah, wat?
Und da habe ich gedacht, der wäre im Bochum Trainer, weil ich kannte den ja so gar nicht. Habe ich gedacht, der wäre im Bochum Trainer, weil er mit dem Hermann Gerland da war, der damals in Bochum. Ja, ich sage, sicher komme ich nach Bochum. Und er, hör mal, du Arsch, sagt er zu mir. Bochum. Ich bin noch nicht in Bochum, ich bin bei Alemannia Aachen, Cheftrainer, sagt er. Ups. Ich sagte, gib mir mal deine Nummer.
Meine ich doch.
Ich rufe am Montag, damals war noch nicht Handy, ne? Gib mal deine Telefonnummer, ich rufe am Montag an. Ich nach Hause zu meiner Frau, ich sage, hör mal, ich habe da einen, Peter Neururer heißt der, der ist Trainer bei Aachen. Ja, sagt sie, ist doch geil, da hast du einen neuen Verein. Ja, ich sagte, ruf mich Montag an, aber warte mal ab, die erzählen ja auch immer alle. Ja, und dann ging am Montag das Telefon. Ja, und dann hatte der, sagte, du musst dann und dann da sein. Ja, und dann bin ich nach Aachen, habe mit denen gesprochen, bin wieder nach Hause. Ich sage, da gehe ich nicht hin, was die mir geboten haben. Und dann rief der Peter Neururer an, abends, hast du alles klar gemacht? Ich sage, nee, ich möchte dann und dann und dann. Ich spreche nochmal mit denen, alles klar. Ja, und dann haben wir uns auch geeinigt. Ja, dann habe ich für Aachen gespielt, hatte ich dort einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Und Neururer ist dann im April nach Schalke gewechselt. Hat die hier vom Abstieg gerettet. Ja, und dann war seine erste Amtshandlung war halt, mich dann auch zum FC Schalke 04 zu holen. Das war natürlich dann nochmal sensationell. Ja, und da bin ich auch Peter für immer dankbar, dass er das gemacht hat. Und das war jetzt, ja, und dann haben wir hier halt nochmal den Riesenerfolg gehabt, Aufstieg in die erste Liga. Und dann, ja, halt bis zum 24.08.91, was wir schon gesprochen haben. Ja, und das haben die Leute bis zum heutigen Tag hier, die Fans und alle Male, nicht vergessen. Das ist schon sensationell teilweise.
Ja. Wenn du das so erzählst, das klingt so, gab es damals keine Agenten oder eine Vertretung, die man hatte?
Ich hatte auch einen Berater, aber ich brauchte den. Ich habe meine Verträge selber gemacht, weil ich wusste ja, was ich verdienen wollte. Und ich wollte ja nicht die Hälfte schon den Berater in Hals stecken.
Ja, genau.
Aber Berater haben immer viel erzählt. Wenn nach Berater ging, war ich bei Real Madrid schon.
Okay.
Also bei dir alle erzählt haben, da waren so ein paar. Die heutigen Berater sind vielleicht ein bisschen anders, aber die damals waren Hammer.
Ja. Okay. Vielleicht muss man sich heute auch um noch irgendwie 7, 8 andere Dinge mehr in so einen Vertrag reinschreiben. Und man muss irgendwie jedes Interview und jeden Werbepartner und jeden hier nochmal und da nochmal.
Ja, du musst ja alles absprechen.
So was ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen komplexer. Aber das ist ja super, dass du das selbst in der Hand genommen hast. Ich möchte mal auf einen Punkt kurz zurückkommen, weil dadurch, dass du halt schon so viel unterwegs warst, ne, du hast ja jetzt wirklich viel gesehen, du hast jetzt nicht nur das Ausland gesehen und den Fußball im Ausland, sondern du hast ja auch viel von Deutschland gesehen. Also du hast ja jetzt nicht nur hier irgendwie hier im Umfeld immer nur gespielt. Man merkt allerdings schon, dass du erstens halt den Duisburger Ton auch nicht los wirst, ne, den hast du an dir. Den finde ich auch super. Das hat man auch gerade schon hier draußen an der Bude gemerkt, dass das halt auch immer ein sehr schön kommunikatives Mittel ist. Ne? Also man merkt ja schon, wie man hier miteinander spricht. Ist das etwas, was du jetzt, wo du so viel gesehen hast, was auch immer ein bisschen besonders war? Also ist tatsächlich der Fußball, vielleicht auch der Umgangston und das Miteinander der Menschen auch nochmal hier anders als irgendwo anders? War man bei Tennis Borussia dann irgendwie
naja,
auch genauso?
Naja, gut, ich sag mal, ist ja so, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, wir sind ja Menschen, wir sagen anderen offen die Meinung, wenn wir mit einem kein Bier trinken wollen, dann sagen wir dem das. So. Woanders sind die Leute ein bisschen anders. Ich denke mal, in Berlin war das so. Also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dort Fußball gespielt. Wenn wir verloren haben, dann waren wir Westdeutschen, damals war ja die Mauer noch, dann waren wir Westdeutschen schuld. Und wenn wir gewonnen haben, haben die Berliner gewonnen. Den Berlinern war das alles so ein bisschen egal. Der eine hat das gemacht, der eine hat das gemacht, das gemacht. Die Einstellung ist halt ein bisschen anders. Mhm. Und man sieht es ja auch heute noch an Hertha BSC, wie wechselhaft die Fußball spielen. Also das ist ja unglaublich irgendwie. Das
stimmt.
Und wenn ich jetzt noch, als ich nach Bielefeld gewechselt bin, das war eine ganz tolle Truppe. Wir haben eine ganz tolle Zeit da gehabt. Leute wie Wolfgang Kneip sagt vielleicht, oder Detlef Schnier oder Westerwinter, Elgut, das sind ja Leute, die damals da, oder Schröder, die Bielefeld geprägt haben. Mhm. Und, aber das waren, da hat man auch gesagt, oh, wenn du nach Ostwestfalen gehst, mein Gott, die Sturköpfe da alles. Aber ganz im Gegenteil, wir waren so eine klasse, geile Mannschaft da und so ein Team, was da auf dem Platz stand, was auch riesig Spaß gemacht hat. Du nimmst, wie ich schon sagte, nimmst überall was mit. Sicherlich kommt mir zugute, dass ich halt ein Junge aus dem Leben bin,
also bist du definitiv,
dass ich aus dem Ruhrgebiet bin und ich kann mich artikulieren, ich kann sprechen. Das war auch das, was man ja auch im Laufe der Jahre lernt. Einmal, wenn ich Kapitän war, musste ich vor vielen Leuten sprechen. Zwar aufgestiegen sind, habe ich vor 100.000 Menschen sprechen müssen. Und dann als Fußballlehrer machst du ja auch Kurse oder Rhetorikkurs mit, aber du musst ja immer von der Mannschaft sprechen. Also, und das kommt mir sicherlich auch im Imbisswagen zugute. Wenn ich jetzt so ein sturer Bock da drin wäre, wäre ein bisschen problematisch. Man muss schon da sein, mit den Leuten reden. Und es, die kommen ja auch, um mit mir reden zu wollen. Wenn ich dann da hier sage, ich habe keinen Bock mit dir zu sprechen, wäre natürlich ein bisschen blöde. Ja. Dann kaufen die auch keine Wusch.
Ja,
ne? Das sage ich jetzt mal so. Und aber das passt und ist gut.
Ja. Ganz kurze Unterbrechung. Ich komme direkt auf das Thema Duisburg eigentlich zurück.
Ja.
Aber ich möchte ganz kurz unsere Spotify-Playlist anschneiden. Ich hatte dich vorgewarnt. Lieder, die dir nicht aus dem Kopf gehen, Lieder, an die du eine bestimmte Erinnerung hast, Lieder, die du von früher kennst, keine Ahnung. Wir brauchen einen Musikwunsch.
Mhm. Erstmal nur einen. Wir machen ja nochmal einen.
Jeder einen. Ich bin gespannt.
Jeder haut jetzt einen Song raus.
Ich bin gespannt, was du
Spotify-Playlist
und du. Ja, ich finde ganz gut von Johannes Oerding, dieses An diesen Tagen. Das gefällt mir ganz gut.
Das ist aber auch so ein Fußballklassiker irgendwie, oder?
Ja, das ist ein Fußballklassiker und der passt irgendwie, verbreitet gute Laune und passt so richtig in mein Lebensmotto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Jetzt habe ich mich direkt verschrieben. Ich versuche das gerade mitzuschreiben, während wir weitersprechen.
Johannes Oerding.
Oerding, das habe ich.
Der ist mit der Ina Müller zusammen, von Inas Nacht.
Ist das so?
Ja.
Der ist mit der zusammen?
Du hast ja Geschichten auf Lager.
Ja.
Ich habe mich mal gefragt.
Ja, das ist ja nicht nur ein Gespräch mit mir, ist auch gleichzeitig für euch eine Bildungsreise.
Auch noch. Guck mal, ich lerne viel noch was. Die jungen Leute.
Johannes Oerding, an diesen Tagen, also es ist, ich bin jetzt nicht textsicher, ne?
Ich auch nicht, werde es auch jetzt nicht singen, aber ich höre es mir immer an.
Aber du sagtest, es passt ein bisschen zu deinem Lebensmotto.
Ja, ist positiv, ist ein positives Lied.
Wenn ich mir diesen Song anhöre, dann weiß ich sofort, das meint der Didi. So.
Ja.
Da finde ich gut.
Ja, bin gespannt.
Herr Weiner,
wie
sieht es bei Ihnen aus?
Ich nehme ein Lied von einem Album, was jetzt erschienen ist, während wir lange nicht mehr gesprochen haben.
Oder während wir gerade sprechen, erscheint das.
Nee, das ist vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, entschieden. Alte Band, die mich früher viel begleitet hat, Weezer.
Ja,
Weezer hat ein neues Album und das ist wunderschön.
Hat das einen Namen oder ist das einfach nur Weezer mit einer anderen Farbe?
Nee, diesmal haben die, das wie so eine Hommage an Van Halen, haben die auch richtig geil mit Blitzen drauf und so. Das Album heißt auch Van Weezer. Und der erste Song aus dem Album, der heißt The End of the Game und der ist halt mega. Der fängt direkt an mit richtig schönem Gitarren-Solo, wie man das von Van Halen erwartet.
Aber The End of the Game ist jetzt auch kein, ist jetzt, müssen wir jetzt ein bisschen, das Spiel geht ja weiter.
Ja, geht schon weiter, aber in dem, leider ist es super Lied.
Super gut. Okay, ich habe mir etwas ausgesucht, weil wir halt, erstmal ist halt, ein Comeback ist beim Fußball und beim Sport sowieso immer gut. Rollen wir das ganze gemischte Tüte-Ding neu auf, deswegen ist Comeback auch ein wichtiges Thema. Ich nehme mir einen Song von Comeback Kid.
Okay.
Die mich damals vom 2005er Album Wake the Dead, auch den Song Wake the Dead, weil der hat mich damals auch sehr stark geprägt. Da war ich immer in Duisburg im Old Daddy, was es damals noch gab, und war dazu auf der Tanzfläche.
Didi, kennt das Old Daddy?
Ich kenne den Old Daddy, ja. Ich mache mir gerade Gedanken, warum er da war.
Jetzt ist halt, also du bist ja, wir sind so eine
Generation. Ich will gleich erstmal einen Hardtest machen.
Wir sind ja. Wir sind die Generation.
Ich wollte das Gleiche schon sagen, aber geht ja nicht mehr.
Wir sind also die Generation noch davor. Wie lange gibt es das scheiß Old Daddy? Du bist Duisburger Junge. Erzähl mal, Old Daddy, wie lange gibt es das?
Wie viele Jahre das schon gibt?
Ja, oder gab es das? Gibt es ja gar nicht mehr, ne?
Nee, gibt's ja, ja, zwischendurch wird das mal immer wieder eröffnet für die eine oder andere Veranstaltung, aber ja, also wenn ich jetzt zurückdenke, 40, 50 Jahre.
Aber da warst du auch schon...
Ich war schon im Old Daddy,
ja. Nee, in deiner Jugend da, zum Party machen?
Ja, ich war, als ich so 18, 19, 20 war, war 77? Ich auch schon da, ja. Also gibt's schon lange, ja. Also muss man schon sagen.
Wahnsinn, guck mal.
Du... Das ist, das, also ich bin halt in den frühen 2000ern da gewesen. Ja, da war genau. Das halt sehr Rock-Metal-lastig.
War immer schon so?
Ja, war immer ja. Schon so, ja.
Ist Rock so auch deine Musik?
Nee, gar nicht.
Gar nicht, okay.
Das, nee, da waren halt die interessanten Leute.
Ist jetzt, ja, gut. Da also war immer so der letzte Schuppen, wo du noch hingehen konntest, weil er noch auf war. Ja, da, und schon alle, da hast du immer gedacht, da wäre so ein Magnet an der Theke, weil die alle mit dem Kopf drauf lagen und immer hochkam. Also das war...
Sehr schön. Lass uns mal direkt da bleiben. Du bist genau. Aufgewachsen.
War die Old Daddy?
Ja, von mir aus auch im Old Daddy, beziehungsweise in der Zeit. Du bist aufgewachsen im Ruhrgebiet.
Ja.
Erzähl doch mal, wie dein Ruhrgebiet war. Also wie bist du aufgewachsen?
Mein Ruhrgebiet? Wie
ja,
also aufgewachsen?
Ja, ich bin natürlich... Unter welchen Umständen bist du aufgewachsen?
Ja,
erzähl mal, du bist noch aus deiner Kindheit und Jugend.
Ja gut, ich bin mit dem Fußball aufgewachsen. Muss man sagen, ich bin bis zu meinem sechsten Lebensjahr habe ich kein Fußball gespielt. Mein Vater hat mir damals, als ich 5 war, Fußballschuhe geschenkt. Und ja, die habe ich nur getragen, um rüber zur Oma zu laufen. Ich habe in Duisburg-Hamborn gewohnt. Und ja, aber habe nicht gespielt. Wenn mein Vater Sportschau geguckt hat, habe ich geheult. Ich wollte Daktari gucken. Hatte gar keine Affinität für Fußball. Überhaupt keinen Bezug dazu. Und dann sind wir nach Lahr gezogen. Duisburg-Lahr, ein Stadtteil am Rhein, damals wunderschön.
Damals wunderschön?
Heute? Ja, ja, heute ist nicht mehr so schön. Ist so, nee, ist nicht mehr so das Lahr, was, wie es damals war.
Okay.
Und ja, dann bin ich dorthin gezogen und da haben die alle Fußball gespielt. So. Mhm. Und ja, da blieb mir ja nichts anderes über. Um Kontakt mit den Jungs zu kriegen, musste auch Fußball spielen. Mhm. Ja, nur ich hatte jetzt, ich konnte ja nicht so richtig kicken. Und dann haben die mich erstmal ins Tor gestellt. So, und das fand ich dann doof. Da habe ich gedacht, die vorne werden immer gefeiert, weißt du, schießen Tore und so. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht in Tor, ich will mal vorne spielen. Ja, und dann habe ich vorne gespielt und dann habe ich so das ein oder andere Tor erzielt und ich wurde immer besser, habe immer mehr Selbstvertrauen auch bekommen und dann haben die mich auch gewählt, wir haben immer Truppen gewählt und so. Ja, und dann war ich, ja, das habe ich dann so 2-3 Jahre, habe ich dann da gekickt und damals sagte dann mein Vater zu mir, hör mal, ich habe einen Arbeitskollegen, dessen Sohn spielt beim MSV und willst du da nicht mal zum Training? Du kannst da mal trainieren gehen. Ja, so. Kann ich ja mal machen, Vater. Ich dahin, mein erster Schuss auf Tor, vorne mit der Pike geschossen. Ja. Die alle am Lachen.
Gott, oh Gott. Aber so macht man doch die ersten Jahre.
Ja, ja, wenn man nicht Fußball spielen kann. ja, auf jeden Fall, ich mit der Pike, die alle am Lachen. Ne? Mhm. Ich denke, scheiße, ne? Du lachen dich alle aus hier. Ne? Training war vorbei, der Trainer sagte dann, ja, kommst du nochmal, ne? Ich erstmal raus, dann fährt mir der Bus noch vor der Nase weg, schon heulend nach Hause gelaufen. Von Meidrich nach Lahr 3 Kilometer. Mutter sich schon Sorgen gemacht, wann ich nach Hause komme. Ja, ich komme dann zu Hause an, ne, Shell, Tür auf, ich am Heulen. Ne.
Was war nicht los?
Ich sage, Mutter, die haben mich alle mal ausgelacht, wie ich auf Tor geschossen habe. Die natürlich, wie die Mütter so sind, ja, da klar. Gehst du nicht mehr hin. Ich sage, Mutter, da gehe ich wieder hin, weil ich werde denen das alle zeigen. Und irgendwann lache ich die alle aus.
Ja.
Und irgendwann lache ich die alle aus. Ja, und dann nahm die ganze Geschichte ihren Lauf. Und ich habe immer gesagt, ich werde Fußballprofi. Ich hatte immer 2 Wünsche, Fußballprofi oder Polizist. Ja. Habe dann Fußballprofi geschafft, was im Nachhinein, glaube ich, besser war. und dann bin ich diesen Weg gegangen und zum Schluss habe ich dann gelacht.
Ja, ja, genau. Sehr gut. Hast du mal im zweiten Training auch mit der Pike geschossen?
Ja, ich habe immer noch mit der Pike, aber ich wurde immer besser. Mhm. Training macht den Meister, das ist nun mal so. Ja. Und wenn man fleißig ist und wenn man sich ein Ziel gesetzt hat.
Aber dann war das tatsächlich auch so ein Ziel, auch E-Jugend, da ist man, sagen wir mal, 9, würde ich mal mutmaßen.
Ja,
ne?
Aber ich wollte Fußballprofi werden.
Das war klar.
Das, also, das war auch schon, für mich war das, ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, ich werde Fußballprofi, egal was ist.
Aber konntest du dann auch schon früh so in den Vordergrund rücken, dass du dafür auch bereitwillig andere Sachen dann halt sein
lassen hast? Bei mir, ich habe kein Training ausfallen lassen. Ja. Ich habe letztes Mal, war durch Zufall, ich weiß auch nicht, in Ossenberg war ich, habe ich so eine Aktion gemacht für Bewegen hilft, auch von Schalke 04 ein bisschen aus und von der Volksbank. Und da kommt eine bei mir an den Wagen und sagt, ich bin die und die. Ja, sag ich, schön. Ich weiß aber nicht, wer du bist. Ja, wir waren mal zusammen in der Jugend, so 3-4 Wochen, aber dann hast du keine Zeit für mich gehabt, weil du immer zum Training wolltest.
Ach, guck mal.
Und musstest. Ja, sag ich, dann war das wohl so. Ne? Ich sag, ja, ich habe diese Priorität gesetzt.
Okay.
Ich habe also diese Priorität, mir war das scheißegal, ob...
Aber sie hatte noch eine Herzchen in den Augen?
Nein, aber nee, die ist ja mittlerweile...
Tattoo auf der Schulter?
Ja, stand ganz groß
Didi
und dann hat sie auch meine Rückennummer hinten drauf getan auf dem Rücken.
Sehr gut.
Hardcore. Nee,
genau das ist ja etwas, was man, was so gerade die...
Also für mich war die äußerste Priorität, ich möchte das schaffen.
Ja.
Aber wo war der Punkt?
Weg gehen.
Wenn du gerade, du hast erst gesagt, du hast Fußball nichts an der Brause gehabt. Und
der Punkt war, dass ich sonst nicht, ich habe ja Blut geleckt, als ich in Lahr dann gewohnt habe, erstmal um mit den anderen Kollegen zusammen zu sein und um akzeptiert zu werden und respektiert zu werden, blieb mir nichts anderes über. Und dann habe ich natürlich Blut geleckt und gemerkt, Moment mal,
das macht ja Spaß.
Du wirst immer besser, du siehst im Verein, merkst du, dass du auch Selbstvertrauen dadurch bekommst, weil du immer besser wirst, mehr akzeptiert wirst und dann ist das Stück für Stück gewachsen und dann kam der ganz große Wendepunkt, ich bin dann in der C-Jugend, sind wir Westdeutscher Meister geworden, wir waren immer Balljunge, dann haben wir dem so Bernhard Dietz, Seliger, wie sie hießen, die Bälle gegeben und auf einmal stehe ich selber mit denen auf dem Platz und habe selber mit denen gespielt oder ich habe einem Beckenbauer einen Ball gegeben und habe dann auf einmal gegen Beckenbauer gespielt oder wie sie alle, Netzer oder wie sie alle hießen, also und dann habe ich auf einmal gegen diese Leute gespielt und das war natürlich dann auch schon Wahnsinn und dann der große Wendepunkt oder der Tag, wo ich dann nach oben geschossen bin, war ich war B-Jugendlicher und in der A-Jugend hat der Vorstopper gefehlt, damals noch Vorstopper, hat der Vorstopper gefehlt und dann bekam ich dienstags morgens einen Anruf, hör mal, du musst heute zur A-Jugend. Die spielen heute Abend in Uerdingen, Bayer Uerdingen damals noch, spielen in Bayer Uerdingen Spitzenspiel. Du musst da hin, weil der Vorstopper ist verletzt und auf jeden Fall, du gehörst zum Kader. So. Und dann sind wir abends nach Uerdingen gefahren und da war damalige Co-Trainer von Wenzel, Friedhelm Wenzlaff, der war gleichzeitig A-Jugendtrainer. Der sagte dann zu mir, ich dachte erst, ich bin da nur im Kader, sitze auf der Bank. Und dann sagte, hör mal, du spielst.
Oh.
Ach du Schande, ich soll jetzt hier in der B-Jugend, boah, in der A-Jugend mitspielen als B-Jugend, ja gut. Und dann habe ich dort ein Spiel gemacht, das war unglaublich, wir gewannen 1-0. Ich glaube, ich habe in der Jugend mein Spiel des Lebens gemacht. Nach diesem stand dann anderen Tag Kaninchen aus dem Zylinder gezaubert, mach das. Ja, und Wenzlaff, früher war es ja so, du kommst normal aus der B-Jugend raus und gehst in die A2, so Jahrgangsmannschaft. Und da war aber schon klar, ich gehe direkt in die A1. So, also habe ich das schon mal geschafft. Da war ich der Einzige, der diesen Sprung damals geschafft hat, direkt in die A1. Dann war ich in der A1. Dann nach einer kurzen Zeit habe ich dann Nachwuchsrunde gespielt, das war auch wieder. Dann hast du da mitgespielt. Ja, und dann habe ich nach einem Jahr schon A-Jugend schon den Vertrag bekommen und habe im zweiten Jahr A-Jugend schon bei den Profis mittrainiert. Mhm. Wenzlaff war weiter Co-Trainer und wurde dann noch Cheftrainer. Hat mir natürlich dann auch das noch
erleichtert. Hat gewusst, was
aber ich hat. Ja, und ich habe durch dieses Spiel da damals, das war der absolute Wendepunkt. Und von dem Tag an warst du da und hast, weißt natürlich, musst auch diesen Level halten.
Na klar.
Und du stehst natürlich auf einmal auch mehr im Fokus.
Ja.
Weil jeder hat nur auf dich geguckt. Die wussten, der ist bei den Profis. Ich habe morgens bei den Profis trainiert, abends bei der A-Jugend. Du warst körperlich weiter, du warst konditionell. Ich war 17. Ich bin mit 17 Jahren Profi geworden. Habe ich den Vertrag unterschrieben und habe auch mit 17 schon auf der Bank gesessen beim letzten Spiel vom MSV Duisburg in Stuttgart. Mhm. Haben die mich mitgenommen schon, damit ich schon mal diese Luft schnuppern konnte. Und mir kam natürlich auch zugute, dass ich schon immer mit den Profis trainiert habe. Und dann ist im ersten, früher war es immer so, es haben 3 Mann einen Vertrag bekommen. Und dann hast du 2 Jahre Zeit gehabt, das zu schaffen. Ansonsten bist du weg.
Mhm.
So. Und ich hatte dann das große Glück, dass Peter Fenten sich das Bein gebrochen hat. Ich habe am Anfang, habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Spiele gemacht und dann brach sich Peter Finn das Bein und ich habe dann die gesamte Rückrunde gespielt.
Ja.
Und war Stammspieler, gerade aus der A-Jugend gekommen und ich bin Stammspieler in der ersten Bundesliga. Ne?
Ja.
Und da war leider nur, dass wir dann abgestiegen sind. Ne? Ich war U21-Nationalspieler, nur wenn du dann in der zweiten Liga warst, ist nicht mehr wie heute, sondern dann hast du in der zweiten Liga erstmal wieder verloren. Die haben nur Erstligaspieler genommen. Das war damals noch so gestaffelt halt. Ne?
Ja. Okay, also das heißt, du hattest, auch wenn du jetzt so drüber erzählst, du hattest schon sehr früh den Fokus auf den Fußball und hast das schon auch scheinbar als Jugendlicher schon sehr professionell verfolgt und hast dann also das, was wir jetzt gerade hier so nebenbei aus Spaß gesagt haben, Old Daddy und Kneipe gehen und irgendwie Wochenenden durchfeiern, hast du schon direkt sehr früh hinten angestellt sportlicher Erfolg.
Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht rausgegangen bin, aber es war ja so, dass du, wir sind angerufen worden samstags. Mhm. Wir mussten um 10 Uhr zu Hause sein.
Also ihr habt tatsächlich einen
angerufen? Wo bist du? Ja, unser Trainer hat angerufen. Er hat gesagt, hör mal, so, wir haben...
Kontrollanruf.
Ja, und dann kam um 11 der nächste Anruf und dann wurde auch nochmal um 11:45 angerufen. So ist das nicht. Und gefragt, hör mal...
Ist der Didi zu Hause?
Ja. Ist ja jetzt nicht wie mit dem Handy, ne? Dass du klar, überall sein konntest, sondern damals war ja, du musstest halt zu Hause sein, ne? Ja, und dann bist du auch dann nicht mehr auf die Spur gegangen. Aber wenn da mal frei war, sind wir schon rausgegangen. Ja. So ist das nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause oder freitags mal oder... Das haben wir schon gemacht. Als ich in der Jugend gespielt habe, A-Jugend oder so, dann bist du auch mal freitags rausgegangen, hast ja erst sonntags gespielt. Also ist nicht so, dass man jetzt... Aber du hast halt andere Prioritäten gesetzt. Ja. Also wenn jetzt ich eine Freundin gehabt hätte oder sowas, die dann gesagt hätte, pass auf, du gehst heute nicht zum Training, wenn jemand direkt gesagt, ich sag, und tschüss.
Ja, klar.
Und dann war sicherlich auch mal eine, wo ich sag, nee, ist nicht, Ende. Habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Ja. Für mich stand da wirklich... absolut mein Ziel zu verwirklichen und dafür musste alles tun und das habe ich Gott sei Dank mit viel Glück, mit Fleiß, mit allem. Es gab sicherlich Spieler, die talentierter waren als ich, aber die haben halt nicht so ein großes Herz, so ein großes Herz gehabt und diesen absoluten Willen.
Und nicht den Einsatz gezeigt.
Ja, aber Einsatz schon gezeigt, aber anders halt. Für den waren andere Sachen wichtiger.
Ja, aber das Schöne ist, wenn du das jetzt erzählst, ich habe nicht eine Sekunde das Gefühl, dass du irgendwas bereust.
So, oder? Nein, sowieso nicht. Was soll ich denn bereuen? Ich
habe alles
in meinem Leben erlebt.
Du könntest ja jetzt auch sagen...
Das gibt mir ja auch keiner mehr, was ich erlebt habe.
Ja, aber genau. Du könntest jetzt ja auch sagen, ach Mensch, wenn ich jetzt nochmal 17 wäre, dann würde ich aber so und so. Nö. Aber ich habe das Gefühl, als ob du das auch genauso wieder machen würdest, wenn du jetzt nochmal 17 wärst.
Ja, warum nicht? Ist ja alles schön. Ich habe ja tolle Sachen erlebt. Sag mal, ist ja alles mit Höhen und Tiefen. Hast du nicht nur Höhen im Fußball. Hast auch mal Momente, wo du denkst, scheiße, was ist jetzt passiert oder sonst was, oder... Wenn du in neue Vertragsverhandlungen gehst, wenn du nicht das vielleicht erzielst, was du gerne haben möchtest, oder? Bist du auch mal einen Monat oder zwei Monate, kannst du auch mal ohne Verein sein. Das ist natürlich als Trainer noch mehr gegeben jetzt in dieser Zeit, aber bereuen würde ich nie mehr. Also das alles in dieser Hinsicht, habe ich alles richtig gemacht. Vielleicht hätte ich das ein oder andere Mal ein bisschen diplomatischer sein sollen in einem ein oder anderen Gespräch mit irgendwelchen Vorstandsherren, aber auch im Nachhinein muss ich sagen, ja, aber das bin dann nicht ich.
Ja. Wer Didi will, der muss ihn kaufen.
Naja.
Oder wer Didi kauft, der kriegt dann auch den...
Wer Didi kriegt, der kriegt dann Didi so, wie er ist halt. Ja. Ne? Und er muss wissen, auf was er sich einlässt. Aber umgekehrt muss ich auch wissen, auf was ich mich einlasse. Und ich verfolge meinen Weg. Ich habe als Trainer auch einen sehr geradlinigen Weg. Und ich versuche alles, dass man erfolgreich ist. Bin aber jetzt auch kein Vorstandstrainer, sondern bin auch ein Trainer, der für seine Mannschaft ist. Weil das ist immer ganz wichtig, dass man unabhängig ist. Und ich bin unabhängig, deswegen kann ich auch entscheiden, was ich mache, warum ich was mache oder weshalb ich was machen möchte. Und ich muss nicht Entscheidungen treffen, wenn ich als Trainer auf dem Platz stehe. Ich treffe die Entscheidung jetzt vom Vorstand, weil ich Angst habe, ich werde morgen gefeuert.
Ja.
Da habe ich keine Angst vor. Sondern das ist dann so.
Ja.
Ne? Und das ist immer wichtig, dass eine Mannschaft das weiß und dann geht die Mannschaft auch für dich durchs Feuer. Und als Spieler war ich genauso. Ich habe meinen Weg gegangen, so wie ich das meinte. Und wenn ich meinte, ich muss was sagen, dann sage ich was. Vielleicht hätte ich manchmal auch das ein oder andere nicht sagen sollen. Weil es ist ja immer so, wenn du in vorderster Front bist und sagst, was ist, die anderen sagen dir vorher, hör mal, mach mal. Und wenn es dann drauf ankommt, sind die anderen nicht mehr zu sehen. Dann bist du der Rebell.
Ja, passiert immer wieder.
Nee, das habe ich auch erlebt, aber das gehört dazu.
Ja.
Springen wir mal ganz kurz wieder nach vorne. In die Zeit jetzt gerade S04, was geht da ab und so. Hast du eigentlich jetzt noch Kontakt mit irgendwelchen, also direkt in den Verein und kriegst mit, was da passiert? Ich meine jetzt gerade, wir sind ja leider gerade in einem Umbruch, den wir alle uns nicht so gewünscht haben, wie er jetzt stattgefunden hat.
Ich bin mehr als involviert. Ich habe wöchentlich Kontakt mit Schalke 04 und zu mir kommen auch viele hier. Heute war Olaf Thon wieder da, Peter Neuro hat mich heute, letzte Woche war das gesamte Trainerteam hier bei mir am Stand, oder es stehen ab und zu Veranstaltungen mit Schalke an, ich sag mal Fan-Treffen oder sonst irgendwas oder irgendwelche Quiz oder Co-Kommentator bei Schalke TV. Also ich bin immer, ich weiß schon, was ist und was los ist. Wir sind im Umbruch, wir sind dabei, eine neue Mannschaft zusammenzubauen, die sich aber auch finden muss. Das ist ganz wichtig. Sicherlich, die Ergebnisse sprechen im Moment noch nicht für uns. Aber das Gleiche hat Bremen, das Gleiche hat Hamburg, das Gleiche hat Düsseldorf, nur um einige zu nennen. So, und jetzt muss man sehen, nur das Hauptproblem ist natürlich, der Trainer hat nicht mehr viel Zeit. Das merkt man schon, der Druck ist enorm momentan. Ganz wichtiges Spiel jetzt am Freitag, Samstagabend ist das, gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, und man kann es ihm nur wünschen, dass das hinhaut, weil ich glaube schon, wenn diese Mannschaft eine ordentliche Saison spielt, sie werden nicht aufsteigen. Ich habe immer gesagt, sie müssen unter die ersten 5-6 kommen.
Haben wir gerade noch drüber gesprochen.
Wäre eine tolle Geschichte.
Genau,
gleich. Und dann 3-4 gute Spieler holen. So haben wir das damals auch gemacht. Wir waren auch ein Jahr noch in der zweiten Liga, sind dann Fünfter geworden. Und dann haben wir uns nochmal mit 3-4 Spielern so verstärkt, dass wir dann im Jahr danach den Aufstieg geschafft haben. Und das muss auch so in diesem Jahr oder in den nächsten 2 Jahren das Ziel sein.
Ja. Ich persönlich gehe auch nicht davon aus, dass wir wieder aufsteigen direkt. Das plane ich auch nicht. Ich würde persönlich dem Trainer noch ein bisschen mehr Zeit geben, weil ich das Gefühl habe, dass er gerade gar nicht viel mehr tun kann. Da steckst du definitiv näher dran als ich, aber sie haben ja von den 11, die auf dem Platz stehen, da haben 9 letztes Jahr noch nicht bei Schalke gespielt oder vielleicht 7 nicht oder so. Es gibt ja eine ganze, die Übergangszeit, bis man sich so wirklich findet, bis man eingespielt ist, gerade in der Abwehr, die dauert ja halt noch eine Zeit. Der HSV probiert das jetzt, glaube ich, im 5. Jahr, sich irgendwie für den Wiederaufstieg bereit zu machen. Wenn wir es schaffen, zumindest in der oberen Tabellenhälfte zu sein zum Ende der Saison, dann bin ich schon mal ganz glücklich eigentlich. Also 5 wäre Wunschplatz, aber ich gebe denen Zeit.
Naja,
die Frage, was wird realistisch,
ob die wirklich Zeit kriegt. Ne? Sicher, wollte ich gerade sagen, Zeit ist auf Schalke schwierig. Und ja, wenn man auf Schalke spielt, bei Schalke muss man leben und lieben. Schalke ist was Besonderes zu spielen. Es ist besonders für die Fans, für die Stadt. Hier ist eine ganze Stadt, ist im Moment im Trauerzustand. Einmal wegen dem Abstieg. Zweitens, weil es im Moment noch nicht so gut läuft. Aber es sind ja auch Spieler, die schon, einige die kommen aus der Jugend, die wissen schon, was Schalke ist, aber sie müssen es noch verinnerlichen. Und jetzt muss man sehen, wie schnell wächst diese Mannschaft so zusammen. Und nochmals, von vornherein wurde ja auch schon gesagt, dieses Jahr eine gute Platzierung und dann wirklich verstärken und dann geht man möglicherweise nach oben. Aber es ist schwer und wir haben das große Pech, dass wir natürlich in diesem Jahr auch die stärkste zweite Liga haben, die wir jeweils hatten.
Ja, das kommt noch hinzu.
Ja. Wir haben uns ein schlechtes Jahr ausgesucht, um die Liga zu verlassen.
Ja, das stimmt. Ja, das absolut. Stimmt wirklich. Es gibt ja viele Meinungen. Wie beurteilst du, um da ganz kurz auch dann kommen wir da auch abschließend das Thema, was ist in den letzten Jahren, wo ist das schiefgelaufen? Ich meine, man konnte ja, dass so in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren so sehen, wie der Abstieg so gekommen ist. Und was ist deiner Meinung nach schiefgelaufen?
Schief ist gelaufen, dass man zum Beispiel den falschen Manager mit Heidel geholt hat.
Ja.
Mit Heidel fing der Untergang an. Er hat überhaupt nicht klargekommen auf Schalke, hat falsche Spieler geholt, hat Verträge den Spielern gegeben, die den Verein teilweise in den Ruin getrieben haben. Wenn ich lese, dass ein Nastajic 30.000 Euro pro Punkt kriegt, sind 90.000 Euro bei sich. Gut, jetzt hat er im letzten Jahr nicht so viel Geld verdient, weil wir ja nicht mehr gewonnen haben. Aber jetzt überleg mal, wir hätten gewonnen. Ist ja unglaublich, darf man gar nicht drüber nachdenken. Hat eine schlechte Verkaufspolitik gemacht, auch wenn er Leo Sané für 50 Millionen abgegeben hat. Aber man muss ja auch mal sehen.
Den hätte wahrscheinlich ich auch für 50 Millionen verkauft.
So. Den hätte, glaube ich, jeder zu dieser Zeit
der Deal war nicht schwer
verkaufen können. Nur, wie gesagt, damit fing der Untergang an. Es war ein schleichender Prozess. Dann kamen immer wieder neue Trainer, die leider das Ziel nicht so verwirklicht haben, wie man sich das gewünscht hat. Falsche Spieler wurden geholt. Die Spieler wussten nicht, was es heißt, wie ich vorhin schon sagte, für den FC Schalke 04 zu spielen. Du musst Leidenschaft dir zeigen, du musst unbedingt einen Einsatzwillen zeigen, du musst wissen, dass du für eine ganze Region spielst, für die Stadt, für die Fans. Schalke muss man, wie gesagt, leben und lieben. Und man muss wissen, wie sehr die Leute hier Schalke lieben. Weil Schalke ist Tradition pur. Das ist unglaublich. Und wenn man einmal mit dem Virus befallen ist, dann ist man das. Für immer. Ja. Und das waren die Spieler nicht. Die Spieler sind gekommen. Die haben gedacht, ach, teilweise haben die ja bis zum heutigen Zeitpunkt konnte der ein oder andere noch kein Deutsch sprechen. Ja, und die Berater bringen die. Spiel mal ein Jahr bei Schalke oder zwei. Verdienst eine Wahnsinnskohle. Der Heidel gibt dir schon einen Vertrag. Und danach findest du immer wieder einen Verein. Brauchst dir keine Sorgen machen. Ja. So. Und wir hatten eine Söldnertruppe, die nicht wusste, was es heißt, für diesen Verein zu spielen. Und das war in den letzten Jahren ein schleichender Prozess. Und man hat leider Gottes es zu spät gemerkt. Und dann hat man die Quittung bekommen. Dann hat man natürlich auch Trainer geholt wie Baum. Wenn ich kriege ich die Krise. Habe ich letzte Mal habe ich ein Interview von ihm gehört, da haben sie ihn gefragt, was sein größter Erfolg war. Da sagte er, ich bin deutscher Meister in der Schulmannschaft geworden. So was holen wir nach Schalke. Ja, was soll er denn hier? Das ist ja unglaublich. Dann holt man Groß, der sicherlich Erfahrung hatte, der auch mal in der Schweiz großen Erfolg hat. Aber dann holt man den aus Saudi-Arabien. Ja. Was soll der denn wissen, was bei Schalke los ist?
Ja, vor allem charismatisch.
Was ich natürlich dann auch ganz schlimm finde, wenn ich sehe, hier, das, du kennst das Schimpfwort für einen Fußballer? Mustafi. Weil das ist der Hammer. Der Mustafi kommt aus England hierhin, hat vorher noch nie in der Bundesliga gespielt, macht zwei Spiele für Schalke und sieht einen Trainer. Und sagt, der Groß ist ein scheiß Trainer, den müssen wir weg.
Ja.
Kolasinac, Einsatz ohne Ende, kommt auch aus England, war nur verletzt. So. Dann hast du die zwei Zauberer da geholt. So. Mustafi, unglaublich. Da macht er noch ein Eigentor, aber ach, aber der alles gemacht hat, das ist wirklich. Also das habe ich noch nie erlebt. Und sich dann so vor die Kamera zu stellen und sagen, hör mal, der Trainer muss weg, das ist scheiße, das ist also unmöglich. Wie man solche Spieler kaufen kann. Und da muss man dann ganz klar sagen, das war ja ein Wunschspieler von Groß, da hat er sich ja schon ein Eigentor geholt, der holt ein Eigentor geschossen, der holt einen Spieler, der ihn dann zwei Wochen später absägt. Was ich aber auch ein starkes Stück von dem Spieler fand damals. Ich hätte die Spieler rausgeworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch froh, dass man, da hat man nur überlegt, ob man denen noch einen neuen Vertrag gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ja, und dann ist das ja Gott sei Dank anders gelaufen.
Aber das heißt, eigentlich müssen wir festhalten, dass der Abstieg in die zweite Liga und jetzt die Chance nutzen, neu anzufangen, ist eigentlich das, was unvermeidlich gewesen ist und ist eigentlich für alle eine Riesenchance. So traurig das ist.
Ja, Riesenchance ist es schon, aber man muss auch mal innerhalb des Vereins, muss ja auch aufgeräumt werden. Da sind sie ja auch im Moment dabei, aber das ist ja auch alles
schwierig.
Also was ich, der Jochen Schneider zum Beispiel, fand ich an für sich ein menschlich fantastischer Mensch. Wirklich ein ganz toller Typ. Leider zum falschen Zeitpunkt gekommen und leider musste er die Fehler von Heidel und Co. ausbaden. So. Der ist leider an dieser Aufgabe gescheitert. Er hatte privat, die Frau ist krank und hatte ganz viele Sachen, die ja andere Leute gar nicht wussten, was ja erst im Nachhinein jetzt auch an die Öffentlichkeit gekommen ist. So. Und nochmals, Schneider musste von Heidel aufarbeiten, dann waren die ganzen Trainergeschichten, es war keine Einheit auf dem Platz, keine Mannschaft auf dem Platz. So, dann hat Tönnies hat dann aufgehört, war auch weg. Die einen sagen, war richtig, die anderen sagen, es war nicht richtig. Sicherlich war er ein sehr wichtiger Mann, alles war fokussiert, aber auf Tönnies. Er hat einfach alles alleine gemacht, hat dann seine Leute um sich rumgeschart, von denen er nachher auch in den Allerwertesten getreten worden ist, muss man auch ganz klar sagen. Die haben ihn auch dann alleine gelassen und stehen gelassen. So, Schalke hat hohe Schulden. Auch da muss man sehen, wie es weitergeht. Es ist alles nicht so einfach. Ein Neuanfang ist sicherlich gut, aber die Basis muss auch dafür da sein. Und wir können jetzt auch nicht sagen, ja, wir bauen jetzt mal eben 3-4 Jahre auf. Das geht nicht. Du kannst Schalke 04 nicht in, das muss alles relativ flott passieren. Und mit Ruven Schröder haben sie einen guten Manager, finde ich, richtig gut. Der ist fleißig, hat auch ganz gute Jungs geholt.
Hat vor allen Dingen ganz
gute Das Beste ist zum Beispiel Terodde, muss man ganz klar sagen. Das ist eine tolle Verpflichtung.
Ja.
Peter Knebel arbeitet im Hintergrund. Finde gut, dass er Schröder seine Arbeit machen lässt. Ja, und da muss man halt mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben dann mit Büskens einen Co-Trainer, der sich im Verein auskennt. Auch positiv. Asamoah, ja, er war vorher bei den Amateuren, ist jetzt bei den Profis. Hat auch immer einen Job. Ja. Also muss man mal sehen, wie es weitergeht.
Würdest du dir eigentlich wünschen, da noch mitzumischen, also da mit innerhalb des Vereins noch mit irgendwie machen?
Ja, ich bin ja schon, wie ich vorhin schon sagte, ich bin ja bei manchen Sachen unterwegs für den FC Schalke 04. Sicherlich wäre auch mal toll gewesen, in irgendeiner Art und Weise zum Trainerteam gehören, aber ist jetzt nicht drüber gesprochen worden und im Moment auch nicht akut, nein.
Mhm. Finde ich super, dass du das so offen erzählt hast. Kommen wir ganz kurz noch, weil eigentlich, wir sprechen schon lange, ne? Wir wollen jetzt mal, wir kriegen mal die Kurve, aber wie ist denn der Übergang gewesen von Trainerjob, jetzt eigentlich dein Hobby, wie du sagtest, Imbisswagen? Ist das, war das ein harter Übergang? Wie sieht dein Plan aus? Geht's zurück auf den Trainingsplatz oder konzentrierst du dich jetzt auf den Wagen oder konzentrierst du dich vor allen Dingen auf den Wagen, weil vielleicht auch immer noch Corona ist und das mit dem Fußball und Planung und Spieltage sowieso noch nicht so richtig sicher ist?
Na, ich war ja jetzt bis zum Sommer, war ich ja in Amt und Würden als Trainer beim FSV Duisburg.
Genau, auf der Seite war ich vor kurzem.
Ja.
Aber da ist der Spielbetrieb, läuft doch noch nicht wieder, oder? Läuft der wieder?
Ja, doch. Bis zum 30.06. war ich dort Trainer, habe aber nur ein Spiel gemacht aufgrund von Corona. Genau, und hatte aber von vornherein auch gesagt, ich mache das nur bis zum Sommer, weil ich mich auch mit dem Vorstand ein bisschen beschnuppern wollte erst. Und das hat mir dann am Ende auch nicht so zugesagt. Ja, und jetzt mit dem Imbisswagen, da wollte ich persönlich an für sich nur ein Jahr drin sein. So. In dem einen Jahr wollte ich den Wagen aufbauen und dann wollte ich mich zurückziehen. Mhm. Wollte Personal da reinstellen, und aber das Problem ist halt, Personal, gutes Personal ist schwer zu finden. Und wo die draufstehen, muss auch die drin sein. Die Leute wollen mich sehen, die wollen mit mir sprechen, wenn wir auf Feiern fahren oder wenn wir das machen. Das sieht dann so aus, dass sie einmal anderthalb Stunden lang wird die Wurst rausgehauen, dann machen wir Fotos, dann machen wir Gespräche, machen das und ja.
Und dann bist also, du 8 Stunden da.
Also ist eben, ich muss da sein. Ja. Ich muss im Wagen sein und ich muss da sein. Ob ich jetzt nochmal als Trainer arbeite, wenn was Interessantes und Spannendes kommt, wo der Verein mir sportliche Ziele aufzeigen kann, wo ein Entwicklungspotenzial ist, wo ich sagen kann, oh, das ist ein Projekt, das macht mir Spaß und da wäre ich gerne dabei, dann mache ich das. Aber es muss was sein Interessantes, was mich wirklich überzeugt, was passt, wo ich sage, das ist das Richtige für mich. Mhm. So. Und da muss man sehen, was auf einen zukommt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, ich werde nächsten Monat 59 Jahre alt. Im Moment ist so eine Generation an Trainern, junge Trainer sind gefragt, ne? Die Laptop-Trainer zum Beispiel sind gefragt. Und wir in Anführungsstrichen Älteren sind nicht mehr so gefragt. Das muss man schon sagen. Sicherlich, ich bekomme die ein oder andere Anfrage, ob ich mir das vorstellen könnte oder das zu machen und das zu machen. Aber wie ich schon sage, das muss schon was sein, wo ich dann auch absolut von überzeugt bin und sage, ja, da habe ich Bock drauf und dann mache ich.
Ja.
Und das muss aber nicht unbedingt, ich mache auch sportlicher Leiter. Ich finde sowas auch. Ich war in vielen Vereinen Cheftrainer und sportlicher Leiter. Bin 4 oder 5 Mal aufgestiegen. Also ich habe einiges erlebt und deshalb, ich bin da auch offen. Aber wie gesagt, das muss passen.
Ja, und wenn das halt nicht mehr passt, dann brennst du mit genau der gleichen Leidenschaft auch am Grill. Das kann so auch weitergehen.
Naja gut, das geht ja sowieso erstmal so weiter. Ja. Noch habe ich jetzt, bin ich nicht so, sag ich mal, an dem Zeitpunkt angekommen, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr.
Gut.
Sondern ganz im Gegenteil, das macht mir ja Spaß. Nochmal, ich habe viel Kontakt zu vielen Leuten. Der Wagen ist ja Kult mittlerweile. Er wird überall gerne gesehen, er wird zu Veranstaltungen eingeladen. Wie gesagt, letzte Woche war ich in Rheinberg, Ossenberg für Bewegung hilft und haben einen gewissen Betrag gespendet für die ganze Geschichte. Und der Wagen ist cool, es kommen ganz viele Leute, sei es aus Film, Fernseh, Sport zu mir, die mich besuchen kommen, die Hallo sagen und ja.
Also es passt. Du bist auf jeden Fall bis in absehbarer Zeit, man weiß ja nie, wann irgendjemand diese Folge gerade hört, aber du bist auf jeden Fall zur Zeit jeden Dienstag hier in Gelsenkirchen am Stölting-Harbor und du bist in Duisburg noch an einem festen Termin.
Ja, ich bin montags und samstags in Duisburg-Röttgersbach. Bei Edeka Engel, immer von 12 bis 18 Uhr.
Für und alle, die aus Duisburg zuhören gerade,
Montag und Samstag. Mittwochs in Rheinberg-Ossau.
Da ist das Stammhaus von Unterberg, das ist eigentlich auch...
Das ist direkt in Rheinberg, aber ich bin Ossau, das ist ein Stadtteil davon. Von 12 bis 18 Uhr, Rheinberger Straße, bei Edeka Daniels.
Da kann man auch mal vorbeischauen. Also ja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen außerhalb unseres Sendegebietes mit Niederrhein, aber trotzdem, da kann man mal vorbeischauen.
Geil, Sendegebiet. Finde ich schön.
Ja.
Und zum Schluss,
genau.
Bevor wir gerade, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Zum Schluss verrätst du nochmal ganz kurz dein Geheimnis deiner Soße.
Nee, das kann ich ja nicht, weil auf einmal...
Hört ja keiner zu.
Auf einmal machen 1000 andere Imbisswagenbesitzer oder Imbissbudenbesitzer auch noch meine Soße. Wäre nicht mehr
ach,
gut.
Ach du Heiliger.
Aber die Soße war super.
Dann wird ja meine Soße langweilig. Nee,
also nein, mal Kompliment für deine Soße.
Zwiebeln.
Also, das, ich wollte nämlich, habe gerade schon zum Fabi gesagt, man sieht da richtig die Zutaten noch in der Soße. Das ist ja gar nicht so klein püriert, sag ich mal.
Nee, soll ja auch nicht.
Das ist richtig geil.
Das macht das ja aus.
Das fand ich richtig gut.
Also aber sehr, frag sehr mich lecker. Nicht, wie ich die entworfen habe. Die war auf einmal da und die Kumpels haben gesagt, ich soll die nehmen.
Und die kriegst du immer wieder hin. Ganz offensichtlich.
Bin ja keine Schlafmütze, selbstverständlich.
Also Essen ist sehr zu empfehlen. Du hast den Metzger deines Vertrauens, du kriegst die Wurst von dem, das kann man schon mal erwähnen.
Ja. Mein Metzgermeister ist Brümmauer und ist mehrfach ausgezeichnet vom Feinschmecker.
Ich wollte auch gerade sagen, mein Feinschmecker-Gaumen hat die auch gut gefunden.
Ja,
also eine sensationelle Bratwurst.
Eine sehr gute Wurst.
Und die Soße ebenfalls, sensationell.
Ja. Dann, was für Kombi?
Das kann man also sehr empfehlen. Man kann den Didi also empfehlen wegen seines tollen Essens, wegen seiner tollen Atmosphäre am Wagen. Du bist ein Top-Gesprächspartner. Man macht großen Spaß, dir zuzuhören. Von daher sollten alle da vorbeischauen. Was leckeres Essen und einen kurzen Schnack. Auch wenn man kein Schalker ist. Jetzt hast du heute ein Trikot an und am Wagen ist auch ein Wimpel und so. Man als MSV und als Tennis Borussia Berliner und als Alemannia Aachener kann man sicherlich auch mal vorbeikommen. Was ist das, wenn einer im BVB-Trikot vor dem Wagen steht?
Der bekommt auch eine Wurst, aber da können manchmal so kleine Steinchen mit drin sein.
Oder die kostet doppelt, ne?
Aber das ist auch kein Trikot, sondern das ist
ein T-Shirt.
Shirt ist das, schönes Shirt, ein schönes Shirt. Und der Wimpel von Schalke hängt hier drin, weil hier ja immer wieder welche kommen und die Unterschrift darauf geben wollen. Und der Wimpel ist von einem Gast, der ihn dort abgegeben hat
und
freut sich über die Unterschriften. Und wenn ich in Duisburg bin, habe ich jetzt kein Shirt vom MSV an, aber da kommen ja auch Duisburg und sind ja auch Aufkleber vom MSV.
Ja, genau.
Und das ist auch euer Aufkleber ist ja jetzt auch noch dabei an diesem Wagen. Das ist ja unglaublich.
Ein Hingucker, dieser Wagen.
Ja, absolut. Unglaublich.
Absolut. Kommen wir zum Abschluss, zum zweiten Song für die Playlist. Und dann, hast du denn noch einen zweiten?
Ja, ich habe noch...
Ich
habe noch einen Song, ich glaube, den kaum einer kennt. Mal of Kintyre von what? Wings.
Also what? Wings, die Paul Wings. McCartney Wings?
Genau.
Und den Song kenne ich
überhaupt nicht. Mal of Kintyre, das war so der Song, früher war ja so Jugendtanz.
Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt.
Ich war deutscher Meister im Blues-Tanzen. Und
ist nicht
das
wahr.
Konnte man bei Mal of Kintyre am besten.
Sehr gut. Also ich weiß, ich habe jetzt einfach irgendwas geschrieben,
was so klingt. Hast du mir jetzt rumgekriegt mit dem Song?
Nein, wir haben nur getanzt.
Nur getanzt, ja, natürlich, nur getanzt, alles klar. Großartig.
Ja.
Dann Jan noch eben schnell.
Ja, frag mich nicht warum. Ich hatte heute Morgen hatte ich aus irgendeinem Grund, ich kann es dir nicht erklären, den Jungen mit der Mutter Monika im Ohr.
Ist das, aber wer ist das?
Ganz hart, das ist Bernd Klüver.
Kennst du Bernd Klüver?
Ja, selbstverständlich kenne ich Bernd Klüver.
Ja, also.
Aber auch schon eine Kurvus ist.
Ernsthaft?
Nein.
Ich glaube dir das glatt, ey.
Ah. Aber dann lege ich noch hinten
Entschuldigung für diesen Song, aber der musste rein
jetzt. Ich finde das gut.
Aber ich habe auch noch einen, ich bin noch nicht ganz fertig.
Ach, komm,
aber,
ja, hör mal, dann klammer ich meinen aus,
ja,
dann möchte ich lieber deinen hören.
Weil ich habe noch, wenn ich manchmal so einkaufen gehe, da mit meiner Frau, von Roland Kaiser, warum habe ich nicht Nein gesagt?
So.
Wenn ich dann die Abrechnung auf Kontokarte.
Warum habe ich nicht Nein
gesagt? Warum habe ich nicht Nein gesagt?
Geht es da konkret
wenn dann am Monatsende, ja, vom Schuhgeschäft zum Beispiel.
Also geht nicht um die Frau, sondern um die Rechnung. Ja.
Okay. Aber wenn dann die Rechnung kommt, weißt du, wenn du dann auf der Mastercard Abrechnung siehst, dann und dann, Schuhe, warum habe ich nicht Nein gesagt?
Ja. Stell die Platte auflegen. Ne?
Perfekt.
Sehr schön.
Jan, hast du noch ein letztes Wort? Ansonsten.
Ich würde nur sagen, wir kommen dann zum Ende. Ich würde den Zuhörern und Zuhörerinnen noch bitten, uns Vorschläge zu schicken für weitere Gäste. Wenn ihr auch so geile Leute bei euch um die Ecke habt, wie den Didi in der Pommesbude oder ein Tankwart, der gut drauf ist, oder jemand in der Videothek oder wen auch immer, schickt uns Vorschläge. Wir kommen gerne rum und lernen die Leute kennen.
Genau. Ansonsten bleibt mir nichts anderes als ganz, ganz viel Liebe. Lieben Dank zu sagen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Didi. Es hat
sehr riesigen
Spaß gemacht. Alle, die zuhören haben, sind herzlich eingeladen. Wir werden deine Adresse, den Namen und auch nochmal die Adresse von diesem Ort hier bei uns hinterlegen, dass ihr es alles findet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auf uns hört und alle beim Didi eine Currywurst essen geht.
Ja, ich freue mich dann, wenn sie alle kommen.
Genau, ich überreiche dir noch unseren gemischte Tüte-Pin.
Ja?
Den kannst du dir irgendwo dran pinnen. Mhm. Eine Mütze oder so, wie man so schön sagt, kannst du ja eine Mütze pinnen.
Danke.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Damit bist du
danke
geadelt.
Fürs Gespräch. Ja?
Alle und genau, allen, die zugehört haben, vielen Dank für eure Zeit. Wir hören uns bald wieder und ich schließe mit einem Glück auf.
Glück auf
und ja, Dankeschön. Glück auf. Alles Gute. Ja.
Perfekt.